Gut. Dann darf ich alle bitten, sich zu setzen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind und mir zuhören. So, guten Abend. Ich sagte schon, dass ich mich sehr freue, dass Sie alle gekommen sind, obwohl es schon eine fortgeschrittene Uhrzeit ist. Insbesondere darf ich mich freuen, im Rahmen unserer Vortragsreihe unseren heutigen Referenten Heinz Bude zu begrüßen. Heinz Bude wird über die irreguläre Klasse der Überflüssigen sprechen. Und ich darf etwas Überflüssiges tun, was Heinz Bude vorzustellen. Aber es ist ein gutes Prinzip einer demokratisch verstandenen Öffentlichkeit und Wissenschaft, dass Geheimwissen nicht akzeptiert wird. Also manch einer wird vielleicht Herrn Bude doch noch nicht kennen. Herr Bude ist seit 2000 Professor für Makrosoziologie an der Universität Kassel. Aber er ist schon länger auch am Hamburger Institut für Sozialforschung tätig. Und dort ist er Bereichsleiter des Bereichs Gesellschaft der Bundesrepublik. Ich hatte unterstellt, er sei zuständig für die Geschichte der Bundesrepublik. Und das mag dann vielleicht mal im Bielefelder gesellschaftsgeschichtlichen Vorurteil geschuldet sein. Aber der tiefere Grund, warum ich diese Verwechslung gemacht habe, ist, dass Herr Bude bekannt geworden ist, sehr früh bekannt geworden ist, durch eine durchaus auch zeitgeschichtliche Arbeit, nämlich sogenannte deutsche Karrieren, über den Aufstieg der sogenannten Flakhelfer-Generation. Das ist in Deutschland die Generation, die 1928, 1929 geboren ist und dann in dem in den Endphase des Zweiten Weltkrieges noch am Flak stand. Deutsche Karrieren, das war also eines der großen ersten Paukenschläge. Seitdem ist Herr Bude unüberhörbar in der deutschen Soziologie. Ich darf einige Bücher weiter nennen. Er hat dann näher dran an unserem Thema ein wichtiges Buch zusammen mit Andreas Willisch publiziert, eigentlich zwei, die Debatte über die Überflüssigen 2008 und da eine Vorform 2006 in seinem Institut, Hamburger Institut für Sozialforschung. Das hat er dann integriert in eine Monographie, Die Ausgeschlossenen, das Ende vom Traum einer gerechten Gesellschaft 2008. Ich glaube aber nicht, dass Herr Bude diesen Traum ausgeträumt hat, denn 2010 hat er ein Buch veröffentlicht, Marx, ein toter Hund, und im Untertitel kommt dann Reloaded vor. Also ich glaube, dass er den Abschied von der gerechten Gesellschaft als Traum und realisierbare Utopie nicht träumt. Marx, ein toter Hund, Fragezeichen. Darüber sprechen wir heute nicht. Heute eher über dieses Thema, die Überflüssigen auf der Basis einer Monographie, die Ausgeschlossenen. Zum Kontext könnte ich vielleicht an einen Brief erinnern, den ein französischer Arbeiter Léon Blum geschrieben hat. Nun, Léon Blum war 1943, zu dem Zeitpunkt, wo er diesen Brief erhalten hat, Ministerpräsident Frankreichs, französischer Ministerpräsident und zuständig für maßgebliche Sozialreformen der Front Populaire, also der Volksfront der damaligen. Eine dieser Reformen umfasste das erstmalige Recht auf bezahlten Urlaub. Und der Brief des Arbeiters, eines alten Arbeiters an Léon Blum war, er dankt ihm dafür, dass er es möglich gemacht hat, zum ersten Mal das Meer zu sehen. Nun werden Sie sagen, 2010, das Meer sehen, das hat man in früheren Zeiten sehnsüchtig erwartet. In unseren prosperierenden Gesellschaften ist das doch keine Frage mehr, schon gar nicht in der Schweiz. Wenn Sie die Presse in der Schweiz aufmerksam lesen, werden Sie aber wissen, dass vor einigen Tagen eine nationale Armutskonferenz stattgefunden hat, in der der Minister des Innern, Burkhalter, einräumt, dass es in der Schweiz armutsgefährdete und arme Menschen gibt. Die Zahlen von Caritas 2003, die sagen, 14% der Menschen in der Schweiz sind arm, das heißt, können nicht ihren Lebensunterhalt durch aktuelles eigenes Arbeitseinkommen oder durch vergangenes Arbeitseinkommen bestreiten. Diese Zahlen sind umstritten, weil es in der Schweiz keinen Armutsbericht gibt, aber das soll jetzt sich ändern. Ich glaube nicht, dass man bei so einem Thema einen Armutsbericht verfasst, wenn es keine Armut gibt. Also auch in der Schweiz ist vielleicht das Thema Armut nicht nur eine Meldung in den internationalen Seiten der Tagespresse. Aber die Schweiz ist ein optimistisches Land und das heißt, hier ist erster Dissens gesät. Eine zentrale These von Heinz Bude, unserem Gast aus Deutschland, ist, der Integrationsoptimismus ist verflogen. Er spricht von einer Klasse nicht der Ausgegrenzten, das heißt einer Klasse von Leuten, die man nicht hier haben möchte, sondern einer Klasse von Überflüssigen, das heißt einer Klasse von Menschen, die man nicht braucht. Aber bevor ich jetzt das Referat halte und damit die Fremdbeschreibung zu weit treibe, schweige ich und freue mich nur, dass Herr Bude da ist und Sie alle auch und gebe das Wort an Herrn Bude.
Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Wingert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, stellen sich ungefähr auf eine 40 Minuten ein und wenn ich zu doll anfange zu erzählen, machen Sie mir das ruhig deutlich, dann kann ich mal vielleicht mal zwischendrin was Begriffliches sagen. Es mag ja sein, dass wir am Ende einer langen Periode stehen, die man sich angewöhnt hat, Neoliberalismus zu nennen, sagen wir mal, die so 25 Jahre gedauert hat. Und aus dieser Periode sind uns zwei Metaphern übrig geblieben, die, glaube ich, heute immer noch das sozialwissenschaftliche Denken außerordentlich prägen. Die eine Metapher ist die der Entgrenzung. Das kennen Sie alle, poröse Ränder in den Gesellschaften, grenzüberschreitende Prozesse und auch möglicherweise Bewegungen, die andere Arten von Subjektivitäten haben. Das kennen Sie alles. Die zweite Metapher, die manchmal damit etwas zu tun zu haben scheint, ist die der Spaltung. Es sieht nämlich so aus, wenn ich mal in der metaphorischen Welt bleibe, dass durch diese Bewegung der Entgrenzung die Formen unseres Lebens gleichsam unterspült worden sind und sich dadurch bestimmte tektonische Verschiebungen ergeben haben. Manche sprechen von Verwerfungen, die dazu führen, dass in Gesellschaften unserer Art plötzlich schwarze Löcher entstehen, in der Leute verschwinden, die man eben noch neben sich gesehen hat, oder dass sich gewisse Archipele bilden, auf denen sich Populationen aufhalten, die in einer gewissen Unerreichbarkeit existieren. Jedenfalls kann man es für die Bundesrepublik konstatieren, ich glaube auch, man kann es für Europa konstatieren. Es gibt seit etwa 10 Jahren die Vorstellung, nicht nur, dass es ein Oben und Unten in einer Gesellschaft, in unseren Gesellschaften gibt, also dass es Strukturen von Ungleichheit gibt, das hat es immer gegeben. Ich muss Ihnen leider sagen, es wird es auch immer geben. Nein, der andere Begriff, der die Leute eher in Unruhe versetzt, ist der Begriff der Spaltung. Man sagt, unsere Gesellschaften spalten sich. Damit hat man doch offenbar eine Art Zwei-Welten-Theorie. Nämlich es gibt eine Welt, in der die leben, die eine Stimme zu haben glauben, die glauben, dass es auf sie ankommt, die glauben, dass ihre Initiative von Bedeutung für das Ganze ist. Und dann gibt es vielleicht eine zweite Welt, in der Leute leben, die das Gefühl verloren haben, dass ihre Stimme etwas zählt, die nicht glauben, dass es auf sie ankommt und die der Meinung sind, dass das, was für sie an Initiative übrig bleibt, eigentlich zu nichts führt. Es sieht sogar so aus, um es noch in einem anderen Sprachspiel zu sagen, als ob wir Entwicklungen in den letzten 20 Jahren in Gesellschaften unserer Art gehabt haben, wo an manchen Stellen sich die Chancen gehäuft haben und an anderen Stellen die Risiken. Sodass diejenigen, die mit den gehäuften Risiken plötzlich die Idee hatten, dass sie eigentlich gar keine Chancen mehr haben in Gesellschaften unserer Art. Das ist mit Spaltung gemeint. Auch alterssprachlich, auch in den öffentlichen Diskursen, dass Menschen abgehängt werden, abgehängt sich fühlen, jedenfalls am Lebenszuschnitt der, wie Ralf Dahndorf das genannt hat, Mehrheitsklasse der Gesellschaft nicht länger partizipieren. Es gab in der Bundesrepublik mal einen Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, der hatte so einen Bart, hat jetzt wieder eine gewisse Renaissance, der war nur sehr kurzzeitig Parteivorsitzender, der hatte einen großen Auftritt, als er eine sogenannte Unterschichtendebatte in Gang setzte. Und in einem Interview mit der Zeitschrift Stern sagte, und ich glaube, das hat ihn wirklich ziemlich durcheinander gebracht, dass ihm Erkenntnisse vorlägen und er auch das Gefühl habe, es gäbe Gruppen in der bundesrepublikanischen Gesellschaft, Sie können sich immer gleich fragen, ob das für die Schweiz auch so gilt, die an der Aufstiegsentwicklung, an dem Aufstiegswillen der Mehrheitsklasse sich nicht mehr beteiligen würden, die in gewisser Weise die Löffel abgegeben haben, die jedenfalls nicht mehr diesen sozialdemokratischen Move haben, uns oder zumindest unseren Kindern soll es besser gehen. Und das war für einen Bildungsaufsteiger und Sozialaufsteiger wie Kurt Beck, das glaube ich, wirklich eine schmerzliche Erkenntnis. Denn die schmerzliche Erkenntnis, dass er das ausgesprochen hatte, war auch, dass das sozialdemokratische Motivationsbesteck an die offenbar nicht mehr heranreicht. Also eine sehr niederschmetternde Erkenntnis. Nicht nur für die bundesrepublikanische Gesellschaft, sondern insbesondere für die Sozialdemokratie. Stimmt das? Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich mal vor Augen führt, ein paar Gesichter aus dieser Welt des sozialen Ausschlusses. Wir sagen, das eine ist die Welt der Chancen, das ist die andere, das ist die Welt des sozialen Ausschlusses. Wer kommt darin eigentlich vor? Ich habe vor einigen Jahren zusammen mit einigen Mitarbeitern Interviews mit Hauptschullehrerinnen und Hauptschullehrern in der Bundesrepublik gemacht. Das sind also Lehrerinnen und Lehrer, die an den Schulen unterrichten, die die unterste Stufe des Bildungssystems in Deutschland darstellen. Und wir haben sie gefragt, sagen Sie doch mal, was für Probleme haben Sie denn jetzt mal wirklich? Jetzt erzählen Sie uns nichts von Lehrstellenmangel und Probleme mit der Disziplin. Was sind wirklich die Probleme? Und die Antwort, wenn man das einigermaßen geschickt anfängt, solche Interviews sagen die Leute es ja dann wirklich, die Antwort war durch die Bank, wir haben es mit einer Gruppe von Jungen und Mädchen zu tun, an denen prallt alles ab, was wir ihnen anbieten können. Es ist sogar so, dass sie Energie entfalten darin, uns vor die Wand laufen zu lassen. Die haben die dann so genannt, das war nicht unsere Sprache, nicht die Sprache der Soziologinnen und Soziologen, sondern die Sprache der Lehrerinnen und Lehrer, das sind die ausbildungsmüden Jugendlichen. Die sind müde, über die besten pädagogischen Impulse, Stationen lernen oder was man sich so alles ausdenken kann, aber energetisch darin zu zeigen, dass sie das alles für Unsinn halten, was ihnen dargeboten wird. Und dann fragt man diese Lehrerinnen und Lehrer, was macht ihr mit denen? Naja, wir sind ehrlicherweise froh, wenn sie in der Schule nicht mehr erscheinen. Das heißt, es gibt ein lizenziertes Schulschwänzertum für 20% dieses Klientels, um für die 80%, die doch noch einen Hauptschulabschluss erwerben wollen, einen einigermaßen sinnvollen Unterricht zu machen. Und als Soziologe und Soziologin muss man natürlich mit diesen Jugendlichen reden und fragen, seid ihr eigentlich verrückt? Ihr wisst doch, wenn ihr keinen Hauptschulabschluss habt, ich meine, dann könnt ihr gleich zu Hause bleiben. Was denkt ihr euch eigentlich? Na, wir denken uns schon was. Ja, aber was? Sie wissen doch gar nicht, ich übersetze das jetzt in eine etwas freundlichere Sprache, Sie wissen doch gar nicht, wo wir unsere Chancen sehen. Wir haben durchaus Vorstellungen von Chancen. Nur die sehen wir in einer Welt, für die uns das Bildungszertifikat Hauptschulabschluss nichts bringt. Was ist das für eine Welt? Es ist die Welt mehr oder minder der erweiterten Drogenökonomie. Die Vorstellung ist die, ich fasse es wieder sehr zusammen, diese Jugendliche, insbesondere die männlichen Jugendliche, haben sehr starke Vorstellungen einer spektakulären Lebensführung. Sie wollen groß rauskommen. Sie wollen Größe zeigen. Sie wollen etwas in der Welt bewegen. Die sind keine Couch-Potatoes. Sind nicht die, die sozusagen nur blöd da sitzen. Boom, boom, boom. Nein, nein, die wollen irgendwas machen. Nur sie zeigen durch ihr Verhalten, was sie in der Klasse an den Tag legen. Also beispielsweise, dass sie absolut perfekt darin sind, andere verächtlich zu machen, andere fertig zu machen. Die Methoden des Fertigmachens quasi jeden Tag verbessern. Den Lehrer fertig machen, einen Idioten fertig machen, der denkt, ein Hauptschulabschluss würde was bringen. Fertig machen, fertig machen. Und diese Kompetenz, jemanden fertig machen zu können, die kann man dann brauchen, um dem Spektakulären, um der Vorstellung der Spektakularität des Lebens näher zu kommen. Denn irgendwann, das ist die Idee, BMW, Scheibe runter, schöne Musik, nettes Mädel und diesen idiotischen Lehrerinnen und Lehrern zeigen, was Sache ist. Naja, schön und gut, aber ihr wisst doch auch, ich sage ja gar nicht, dass es völlig unrealistisch ist, was ihr da sagt, aber das schafft wieder nur 10% von euch. Ja, wissen wir. Wir wollen aber zu den 10% gehören. Wichtig ist die Erkenntnis, eine doppelte Erkenntnis. Erstens, man kann dieses Verhalten ernst nehmen und als ein absolut reflexives Verhalten beschreiben. Reflexiv nämlich in der Weise, dass diese Jugendlichen auf den Haupt- und Sonderschulen zum Ausdruck bringen, dass sie die pädagogische Lüge durchschauen, die ihnen aufgetischt wird. Die Lüge heißt nämlich, dass der soziale Aufstieg abhängig sei von einem zertifizierten Bildungsabschluss und zweitens auf dem Antriebsmoment des individuellen Strebens beruhen würde. Sie sagen, das ist doch alles Quatsch. Denn was könnt ihr uns anbieten mit einem Hauptschulabschluss? Soll ich vielleicht irgendwelche Alten auf dem Rollstuhl durch die Gegend fahren? Das wird uns doch erzählt. Die neuen Arbeitsplätze sind im Bereich der Dienstleistungsjobs im Gesundheitswesen. Ich im Gesundheitswesen? Leute durch... denke gar nicht dran. Bin noch nicht schwul. Das heißt, es gibt eine Idee sozialer Größe, die dabei eine Rolle spielt, die zu dem führt, was man ein subversives Verhalten nennen könnte innerhalb der schulischen Institution. Dieses Verhalten ist überhaupt nicht neu. Das ist das Verhalten von proletarischen Jugendlichen immer schon gewesen. Es gibt eine sehr schöne Studientradition der 70er Jahre aus Großbritannien, die sich sehr um so proletarische Jugendliche gekümmert haben, Birmingham damals beheimatet. Aus dieser Reihe gibt es ein sehr schönes Buch von Paul Willis. Das hat auch eine schöne deutsche Übersetzung, heißt Spaß am Widerstand. Immer noch sehr lesenswert. Dahinter stand die Idee, dass diese Jugendlichen schon von ihrem Elternhaus indirekt mitbekommen hatten, für die dreckigen und schmutzigen Jobs in der Industrie, auf dem Bau, oder unter Tage oder im Sinterwerk. Was muss man da können? Man muss sich gegenüber anderen durchsetzen können. Man muss die fertig machen können, die einem den Akkord kaputt machen und so weiter und so weiter. Das lernt man in der Schule. Das ist das Wesen, dass man sich dafür Kompetenz erwirbt innerhalb der Schule, auch gegen den Lehrer. Und die Lehrer wussten das auch, dass es darum eigentlich geht. Und wenn man das kann, dann kann man sich in den unteren Etagen der industriellen Arbeitsplätze durchsetzen und ein respektables Leben führen. Es war also die Einübung von Respektabilität für bestimmte Sorten von Arbeitsplätzen innerhalb der Industrie. Das Problem dieser ausbildungsmüden Jugendlichen, mit denen wir gesprochen haben, war, dass sie angesichts der realen Bedingungen auf dem Ausbildungsmarkt zu tragischen Figuren werden. Es gibt diese Jobs für sie nämlich nicht mehr. Wenn sie heute auf dem Bau anfangen wollen, bei Hochtief, das ist eine große Bauunternehmung in der Bundesrepublik, dann müssen sie sich mit der Sache konfrontieren, dass die sagen, wir verkaufen nicht Manpower, sondern Konzepte. Also Manpower ist austauschbar. Und wenn sie im Bau was werden wollen, müssen sie einen basalen Sinn für die informationelle Durchstrukturierung von Arbeitsverzügen haben. Sonst werden sie im Bau nichts. Auch heute können sie im Bau nichts mehr werden. Sie werden sogar heute nicht mal mehr Hausmeister, wenn sie über bestimmte Kompetenzen der interkulturellen Kommunikation nicht verfügen. Denn eine große Wohnanlage, wissen Sie, werden unterschiedlich mit ethnischen Herkünften besetzt, da müssen Sie schon zu Ambiguitätstoleranz in der Lage sein. Das heißt, es reicht nicht zu sagen, runter vom Hof. Damit kriegen Sie nicht mal mehr eine Position im Facility Management. So heißt das nämlich heute. Das heißt, diese Jugendlichen sind in ihrem Impuls an Größe wirklich verloren. Sie sind wirklich verloren. Sie wollen ein Leben führen, das bestimmten Bedingungen sozialer Größe genügt. Und sie haben die Idee, irgendwie, da habe ich Kompetenzen, die, mit denen ich was machen kann, aber es gibt sie nur in einem Bereich der Kriminalität und der Halbkriminalität, wo ein ganz hartes Gesetz der sozialen Auslese regiert. Also ein Gesicht aus der Klasse des sozialen Ausschlusses. Denn das sind diejenigen, über die man allgemein nur in der Logik des Ressentiments reden kann. Die wollen nicht, die ziehen sich zurück, die sind aggressiv, sind gewalttätig und so weiter und so weiter. Ich sage nicht, dass sie das alles nicht sind. Ich bin kein Gutmensch. Ich sage nicht, dass es angenehme Menschen sind. Ich will nur soziologisch verstehen, was der Impuls ist, was die Prozesse sind, die in eine, wie man in eine andere, auf die andere Seite des Jordans gelangt. Eine ganz andere Geschichte. Wieder Gesicht aus der Welt des sozialen Ausschlusses. Stellen Sie sich eine Mutter vor, alleinerziehend mit zwei Kindern. Die hat Pädagogik studiert und dann ein Psychologiestudium angefangen. Okay. Sie haben recht. Also eine ist die sozusagen, dass sie den Trugschluss durchschauen, den pädagogischen Trugschluss, und auf der anderen Seite, dass sie eine realistische Einsicht in ihre Chancen innerhalb unserer Welt haben. Nämlich, dass ihnen Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden können, um das mal in dieser Logik zu sagen, die mit ihren Grundimpulsen, leben zu wollen, nichts mehr zu tun haben. Also zwei Kinder, Psychologiestudium, Scheidung als Beginn des Psychologiestudiums. Psychologiestudium abgebrochen und mit zwei Kindern, die klein waren, eine Initiative von Familienhilfe in einer
beliebigen Großstadt aufgebaut. Sehr erfolgreich. Der Bundespräsident ist vorbeigekommen, hat gesagt, exzellente Geschichte. Wunderbar. Kriegt einen neuen Chef von dem kommunalen Bildungsträger, der möglicherweise an der Universität Kassel Sozialpädagogik studiert hat, und sagt, es ist ganz toll, was Sie da aufgebaut haben. Es ist wirklich wunderbar. Es ist wirklich, aber Sie kennen das neue Therapiegesetz. Haben Sie schon mal von gehört, Therapeutengesetz. Haben Sie irgendwelche, ich meine, es ist ja eine therapeutische Tätigkeit, die Sie ausüben in der Familienhilfe, an führender Position sogar. Haben Sie irgendwelche Nachweise? Ich meine, ich frage ja nur über eine Verhaltenstherapeutische oder irgendwie Gesprächstherapeutische. Gar nicht. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich wollte nur mal fragen. Keine Sorge, das passiert nichts. Ich stehe hinter Ihrem Projekt. Ich wollte nur wissen, ob Sie, vielleicht können Sie mal überlegen. Ach, lassen Sie mal. Die Frau ist jetzt 46 und dann stellt sich heraus, dass ihre ältere Tochter sich mit einem jungen Mann eingelassen hat und man nicht ganz genau weiß, ob sie das Abitur schaffen wird. Jetzt kann etwas passieren, was soziologisch einigermaßen interessant ist, dass innerhalb von einer Woche aus einer Frau, die sich als souveräne Jongleurin ihrer Existenz begriffen hat, die wahnsinnig viel geschafft hat, die wirklich vorbildlich im klassischen Sinne ihr Leben geführt hat, das hat innerhalb einer Woche aus dieser Frau eine erschöpfte Alleinerziehende wird. Innerhalb einer Woche. Und in dieser Situation passiert etwas ganz Furchtbares. Sie wird nämlich zum 50. Geburtstag ihrer besten Freundin eingeladen, die eine gut gehende gynäkologische Praxis hat, die sie schon seit langem kennt. Und sie fängt an zu überlegen, ob sie da überhaupt hingehen solle. Ich fühle mich nicht so gut. Ich will mich nicht fragen lassen, was mit der Carina ist. Ich will mir schon gar nicht auf die Schulter klopfen lassen. Und es ist auch so, wenn ich mir überlege, ich muss ja ein Geschenk, Taxi nach Hause, wenn es spät wird, das kostet mich 80 Euro, ist es das eigentlich wert? Und sie findet Ausflüchte, nicht auf diesem Geburtstag zu erscheinen. Und das ist das Falscheste, was sie machen kann. Die soziologische Netzwerktheorie hat nämlich erwiesen, dass in Phasen biografischer Vulnerabilität, so nennt man das dann, die Freunde der besten Freunde, nicht die besten Freunde, sondern die Freunde der besten Freunde, das wichtigste soziale Kapital sind, über das man verfügen kann. Man kommt auf so einen Geburtstag und trifft jemand, den man schon ewig nicht mehr gesehen hat, der auch eine Praxis hat und sagt, sag, was machst du eigentlich? Was hat der Idiot gesagt? Du brauchst irgendwelche Therapienachweise. Pff, komm, das kann ich dir beschaffen. Meinst du wirklich? Ja, komm. Da fährst du mal nach Aurich oder irgendwas und dann kriegen wir es schon hin. Und wenn der keine Ruhe gibt, wir haben unsere Praxis neu umgebaut. Wir haben da so eine Linie eingebaut mit familientherapeutischer Betreuung, gerade von älteren Schwangeren. Da findest du doch genau reinpassen. Du hast doch diese ganzen Kompetenzen. Das heißt, es könnte an dem Abend passieren, dass sie eine ungeheure Stärkung ihrer Kompetenzen, ihres Selbstbewusstseins erlebt, sogar bis an die Möglichkeit ran zu sagen, du kannst mich mal gern haben, Pädagogik, Sozialpädagogik Kassel. Ich werde selbstständig. Ich trete in so eine Praxis ein. Das tut sie eben nicht. Warum? Weil es ihrer Idee von Größe nicht entsprochen hat, als Verliererin, als jemand dazustehen, der irgendwas nicht geschafft hat, der im Augenblick in einer solchen Situation sich befindet, wo eine Kleinigkeit noch passieren kann und man weiß gar nicht mehr, wo unten und oben ist. Und so kann es passieren, dass aus dieser Frau jemand wird, der anfängt, abends dann doch bestimmte Tabletten zu nehmen und es dann doch immer mehr tut. Und plötzlich wird aus der einen Woche ein halbes Jahr und es kann wupp, 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 wupp. Und der Lebenslauf verliert sein inneres Regiment. Wir haben uns das genau angeschaut, wie Lebensläufe von Exklusion verlaufen. Wir haben immer vier Elemente gefunden. Es spielt immer irgendwas mit Arbeit spielt eine Rolle, irgendwas mit Familie spielt eine Rolle, irgendwas mit Institutionen spielt eine Rolle und irgendwas mit dem Körper spielt eine Rolle. Es kann sein, dass man die Arbeit verliert. Der Wiedereinstieg ins Beschäftigungssystem gelingt auf Dauer nicht. Das kann der Beginn einer sehr prosperierenden Familienökonomie sein in der Schattenwirtschaft. Es kann aber auch sein, dass die Vulnerabilität sich weiter als Spillover-Effekt, ein negativer Spillover-Effekt von der Arbeit, Degradierungserfahrung in der Arbeit, Nervositätssteigerung in der Familie. Es gibt totale Reibereien, die sich nicht mehr regulieren lassen. Dann muss man plötzlich zum Amt, weil man eine sogenannte Wiedereingliederungsmaßnahme über sich ergehen lassen soll. Und ich bin doch kein Säufer. Wiedereingliederungsmaßnahme, so geht man schon dahin, wird man auffällig. Gibt es ein Aktenvermerk, das ist der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist, was ich eben angedeutet hatte, Alkohol, Drogen, Tabletten. Und dann ist der Kasten zu. Immer negative Weiterverstärkung. An jeder Stelle kann es auch andersrum gehen. Der Spill-off ist nicht notwendig. Es kann an jeder Stelle andersherum gehen. Es kann sogar am Ende andersherum gehen. Ne? Dass man irgendwie, weiß ich nicht, Körpertherapie, geht alles wieder nach oben. Es geht aber oft auch alles nach unten. Ein drittes Beispiel. Aus der Welt des sozialen Ausschlusses. Jetzt eben hatten wir Jugendliche, die hatten bildungsferne Herkunft, zertifizierungsarm. Hier hatten wir einen Fall, bildungsstark, erfolgreich, auch runtergefallen. Dritter Punkt, vielleicht wissen das manche von Ihnen nicht, es gibt da so einen anderen Teil in Deutschland, der heißt Ostdeutschland. Und in Ostdeutschland gab es besonders aus dem Lande, einen großen Erfolg des Sozialismus. Nämlich eine Industrialisierung der Landwirtschaft. Das ist da etwa in Mecklenburg-Vorpommern, können Sie das studieren, da ist die DDR wirklich erfolgreich gewesen. Weil sie einen neuen Typ von Arbeitenden hervorgebracht hat, nämlich den landwirtschaftlichen Facharbeiter. Der auch ein Facharbeiterbewusstsein für seine Tätigkeit entwickelt. Also kein bäuerliches Bewusstsein im Sinne des bäuerlichen Familienbetriebes, wie wir ihn noch in Westdeutschland bis heute als dominante Strukturform haben, sondern einer industriellen Beschäftigung im landwirtschaftlichen Bereich. Und aus dieser Formierung des Lebenszuschnitts stammen etwa 90-95% der Beschäftigten bei Übernahme oder bei Einkommen der DDR ins Beitrittsgebiet, also der Definition der DDR zum Beitrittsgebiet der Bundesrepublik. Und Sie alle wissen, dass die allermeisten LPGs von damals als GmbHs heute sehr erfolgreich weitergeführt werden, sehr erfolgreich, allerdings nur mit einem Fünftel des vorherigen Arbeitskräftebestandes. Jetzt ist es auch nicht so, als ob dieses restliche Fünftel, diese vier Fünftel, die sind zwar arbeitslos geworden, aber haben eine relativ gute Rente bekommen. Besonders auf Haushalte bezogen. Und auch wenn sie prekäre Beschäftigung in den 90er Jahren hatten, geht es auch noch alles einigermaßen, wenn man nicht Individuen, sondern Haushalte als Rechnungseinheit nimmt. Es geht einigermaßen. Das Hauptproblem für diese Leute ist, dass es Renovierungsprogramme für die Soziallandschaft, etwa Mecklenburg-Vorpommerns, gibt, die auf den Ausbau von Fahrradwegen aus ist, auf die Herstellung von Ponyhöfen und auf die Förderung von ökologischer Landwirtschaft. Für alle diese Dinge hat diese Generation von arbeiterlichen Sozialisten kein Verständnis. Die sagen, die sind doch alle verrückt. Fahrradwege. Was für Geld für diese Fahrradwege ausgegeben wird. Und überall entstehen Gestüte, die machen wieder auf Reiten und so weiter. Was soll der Quatsch? Und ich soll jetzt anfangen, wieder Gartenarbeit oder gab mir von irgendwelchen komischen Soziologen aus Berlin sehr einfache Warenwirtschaft und Subsistenzwirtschaft und irgendwie. Ich kaufe meine Eier bei Netto. Nicht bei Aldi, da sind es zu teuer. Bei Netto kaufe ich sie. Und ich denke überhaupt nicht dran, irgendwelche Hühner. Das ist doch alles Quatsch. Ich rechne doch. Lohnt sich doch alles nicht. Was machen die Leute? Sie sind in diesen Häusern, die sie da sehen können, verschanzen sich und brüten dummes Zeug aus im Kopf. Ich habe viel mit denen geredet. Es ist in der Regel dummes Zeug, was sie reden. Wir müssen wieder und früher und es gibt doch nur eine und so weiter und so weiter. Und Deutsche und Ausländer, sie kennen das alles. Ich bin weit davon entfernt, mich über diese Leute lustig zu machen. Ich bin weit davon entfernt, ihr Leben nicht zu respektieren. Sie sind nur wieder in dem Impuls der Größe in Bezug auf das, was sie mal waren. Diese Idee der Größe wollen sie behalten und sie merken, dass ihre eigenen Leute, von ihrem Bewusstsein her, die in der DDR sozialisiert sind, jetzt Bürgermeister sind, haben eine Idee der Veränderung von Mecklenburg-Vorpommern als Florida der Bundesrepublik, wo sie wirklich keinen Platz mehr haben. Sie sind wirklich eine überflüssige, störende Population, weil sie nur Westdeutsche vertreiben mit ihren blöden Bemerkungen über Fahrradwege. Das ist doch die einzige Chance, die da existiert. Sie sind wirklich eine entprägte Population, die in gewisser Weise das soziale Daseinsrecht verloren hat. Das soziale Daseinsrecht, nicht das materielle, das soziale Daseinsrecht verloren hat. Das heißt, wir haben hier eine Logik der Entstehung von Populationen, von Individuen, von einer Ansammlung von Irregularitäten. Was ist denn jetzt das allgemeine Muster von dem, was da entsteht? Das ist schwer zu sagen. Es ist jedenfalls nicht die Logik von Gewinnern und Verlierern. Denn alle unsere Gesellschaften kennen Gewinner und Verlierer, besonders wenn sie kapitalistisch organisiert sind. Denn die Gewinner, ich sage das mal so ein bisschen halbmarxistisch, sind die Geldvermögensbesitzer, ne? Die Geld haben, dass sie zu mehr Geld machen wollen. Hatten wir jetzt lange. Und die Verlierer sind diejenigen, die nichts anderes zu verkaufen haben als ihre, ich sage es jetzt mal modisch, ihre Beschäftigungsfähigkeit. Aber alle Gesellschaften unseres Typs haben Kompromissformen zwischen diesen potenziellen Gewinnern und potenziellen Verlierern sich ausgedacht. Theodor Geiger, ein berühmter Soziologe, hat das mal institutionalisierten Klassenkampf genannt. Das heißt, es ist gar nicht so, als ob sie keine Chance haben als Verlierer, als potenzieller Verlierer, sondern das, was wir regulierten Kapitalismus nennen, ist ein Versuch, die quasi Hegel'sch voneinander in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu überzeugen. Das heißt, der Kapitalist muss wissen, dass er den Arbeiter braucht, um mehr Geld zu machen, und der Arbeiter muss wissen, dass er den Kapitalist braucht, um nicht den totalitären Hoffnungen eines identitären Sozialismus anheimzufallen. Das Schlimme ist, wenn sie in einer dritten Position sind, wenn sie weder Gewinner noch Verlierer sind, sondern in dem Spiel gar nicht mehr vorkommen, weil sie überhaupt auch auf der Verliererposition nichts in die Waagschale zu werfen haben. Sie kommen in die Situation einer aporetischen Existenz. Sie sind irgendwie wirklich überflüssig für das Spiel. Das heißt, sie sind in den Verhandlungsarenen, in denen über gesellschaftliche Kompromisse verhandelt wird, kommen sie gar nicht mehr vor. Also wie schwer tut sich die wirklich mächtige, bedeutende, nach wie vor außerordentlich einflussreiche IG Metall in der Bundesrepublik sehr einflussreich. Lassen Sie sich nicht ausreden, dass Sie nicht wichtig sind. Gerade bei der Regulierung der Krise haben Sie eine riesig große Bedeutung. Sie kennen das Abwrackprämie und so weiter und so weiter. Große, große Bedeutung gehabt. Aber die, von denen ich da alle, dafür redet nicht die IG Metall. Die kommen da gar nicht vor. Die stellen eine dritte Position dar. Sie sind eine Klasse außerhalb des Klassenspiels. Jetzt können Sie sagen, ich werde jetzt ein bisschen schneller, das sind alles nette Geschichten, die haben keine strukturellen Grundlagen. Ich glaube doch, sie haben strukturelle Grundlagen. Ich sage Ihnen mal ganz schnell die vier Stück. Warum wir diese Logik in der Zukunft wahrscheinlich mehr zu gewahren haben. Die erste Logik habe ich Ihnen schon angedeutet, das ist die Veränderung der funktionellen Arbeitsteilung in allen Gesellschaften, jedenfalls des OECD-Raums. Mit funktioneller Arbeitsteilung meine ich eine andere Logik der Arbeitsteilung, nicht, dass man diese Segmentäre, kennen Sie, ne? Dominanz des agrarischen Sektors, Dominanz des industriellen Sektors, Dominanz des Dienstleistungssektors. Das hat merkwürdige Vorstellungen hervorgebracht, dass wir in einer Dienstleistungsgesellschaft leben. Stimmt ja alles überhaupt nicht. Nein, das eigentlich Interessante ist die funktionelle Arbeitsteilung. Das heißt, dass viele, viele Arbeitsplätze aufgewertet werden durch die Inkorporierung von Wissens- und Dienstleistungselementen. Die Industriesoziologen haben das eine Kompetenzrevolution, besonders in den industriellen Arbeitsplätzen genannt. Wenn Sie zu einem Werkzeugmaschinenbauer nach Baden-Württemberg gehen, können Sie das sehen. Das sieht aus wie in einer Klinik, wie die da arbeiten. Total Quality Management gibt es. Kundenelastizität gibt es. Das ist einer der Gründe, warum es so viele langweilige Weltmarktführer in Deutschland gibt. Ein paar gibt es auch in der Schweiz. Das heißt aber nicht nur in den Arbeitsplätzen der exportorientierten Hochproduktivitätsökonomie kommt es zu der Inkorporierung von Wissens- und Dienstleistungselementen, sondern auch, das habe ich Ihnen eben angedeutet, beim Hausmeister, selbst in den einfachen Dienstleistungsjobs. Das heißt, wir haben eine Logik der funktionellen Arbeitsteilung, die für die, die über diese Fähigkeiten, was man heute Kompetenzen nennt, nicht verfügen, für die wird die Lage immer noch schlimmer. Ich mache Ihnen schnell eine Klammer. Die klassische politische Antwort auf dieses Problem heißt Bildung, Bildung, Bildung. Das ist ein außerordentlich problematischer Weg, weil Bildung ein teuflisches Gut ist. Je mehr Sie die Bildungsstandards heben, wird die Lage für die, die über diese Zertifizierungslogik nicht verfügen, umso schlimmer. Wenn Sie die Abitursquote auf 60, also die Universitätszugangsquote auf 60% eines Jahrgangs heben, das ist ohne weiteres möglich, ich habe da keine Zweifel, Schweden, dann wird die Lage für die restlichen 40% schwieriger. Das ist die Logik von Bildung. Darüber soll man sich keine Illusionen machen. Und die Bildungsanstrengungen, die wir im Augenblick in allen OECD-Ländern politisch implementieren, gehen entlang der Logik der funktionellen Arbeitsteilung. Ganz offen da. Und über den Rest ist konzeptionell wenig, macht man sich konzeptionell wenig Gedanken. Allein moralische Aufregung, sonst nichts. Der zweite Punkt, eine zweite strukturelle Veränderung, die alle unsere Gesellschaften erfasst, ist die Migration. Das ist gar kein Problem, weil die allermeisten Migranten in all unseren Ländern, in der Schweiz sicherlich genauso wie in Deutschland, Migrationsgewinner sind. Die allermeisten, die absolute Mehrheit sind Migrationsgewinner. Das Problem ist, je größer numerisch die Zahl derer aus einer Abstammungsgemeinschaft, die in ein anderes Land gehen ist, umso wahrscheinlicher ist das Entstehen einer Gruppe von Migrationsverlierern. Das heißt, die nicht zu der Mehrheit gehören, die von der Migration profitieren. Und das Schlimme ist jetzt, dass die Migrationsgewinner mit den Migrationsverlierern nichts mehr zu tun haben wollen. Ich habe bis vor kurzem 25 Jahre in Berlin-Kreuzberg gewohnt, hatte irgendwann mal einen Besuch von so einem fitten 26-Jährigen von der Telekom, das ist so einer der Telefonanbieter in der Bundesrepublik, der mir alles wunderbar gemacht hat und dann irgendwann gesagt hat, sagen Sie mal, Sie sind doch Professor. Ja. Warum wohnen Sie hier eigentlich? Sie haben doch Kinder. Haben Sie noch nie was von Ausländeranteil an den Schulen hier gehört? Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin da drüben in der Nauninstraße geboren. Sie müssen hier wegziehen. Ich bin weggezogen, als ich mir das mit 23 leisten konnte. Mein Kind kommt nie auf eine dieser Schulen hier. Ich kenne die, die da immer noch hängen in der Nauninstraße. Das ist nichts Gutes. Das ist keine gute Gesellschaft für Ihre Tochter. Ziehen Sie hier weg. Das ist diese sozialmoralische Ansteckungsangst der Migrationsgewinner gegenüber den Migrationsverlierern. Das heißt, die Gruppe der Migrationsverlierer, die nicht so sehr groß ist, ist in allen unseren OECD-Ländern ein riesiges Problem. Ein riesiges Problem. Eine dritte Veränderung, die alle OECD-Länder erfasst hat, ist die Transformation des Wohlfahrtsstaates. Die steht nicht bevor, die ist nicht politisch umkämpft, die ist passiert. Die ist passiert. Und die Logik dieses neuen Wohlfahrtsstaats heißt, da steckt man immer drüber, aktivierender Wohlfahrtsstaat, ist eine Umstellung im Verständnis von Arbeitsmärkten. Nämlich, dass Arbeitsmärkte nicht primär nachfragende Märkte, sondern auch Arbeitsmärkte sind Angebotsmärkte. Das heißt, indem ich Kompetenzen und Fähigkeiten anbiete, schaffe ich Beschäftigungsmöglichkeiten und nicht indem ich warte, bis Beschäftigung auf mich zukommt. Alle Wohlfahrtsstaaten, besonders die skandinavischen, sagen, du hast nicht zu warten, bis die Arbeit zu dir kommt. Du musst dich zur Arbeit hinbewegen. Vor allen Dingen über Qualifikationsmaßnahmen. Du musst dich hinbewegen. Und auch diese Logik produziert notwendigerweise ein riesiges Problem. Das ist die Gruppe derer, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht aktivieren lassen. Das ist notwendigerweise so. Die gibt es. Und an dieser Gruppe prallen die impliziten Leistungsgerechtigkeitsvorstellungen des neuen Wohlfahrtsstaats ab. Die können mit denen nichts anfangen. Ich weiß, es gibt so bestimmte Institutionen in der Bundesrepublik, die nennt man Jobcenter. Ich habe letzter Zeit viele Interviews mit Leitern von Jobcentern gesprochen, die sagen, wir haben etwa 1,5 Millionen Leute in der Bundesrepublik. Denen kann man anbieten, was man will, man kommt nicht an sie ran. Man schafft es nicht. Wir wissen auch nicht mehr, was wir tun sollen. Politisch gibt es nur ich habe Ihnen das eben auch schon angedeutet, gibt es nur eine einzige Reaktionsmöglichkeit, das ist Ressentiment, es gibt keine andere. Weil wir bieten ja alles an, die wollen ja nicht. Die denken übrigens gar nicht unbedingt so, diese Leiter der Jobs, denn die dokumentieren nur ihre Hilflosigkeit. Wir wissen nicht, was sie tun sollen. Und die letzte Tendenz, Nummer 3, Nummer 4, zu wenig beachtet, ist die Veränderung des Geschlechterverhältnisses. Wir haben seit 1999, das ist in der Schweiz sicherlich genauso, mehr junge Frauen als junge Männer auf deutschen Universitäten. Und Sie alle wissen, die machen die besseren Hausarbeiten, die werden auch irgendwann die besseren Promotionen machen und irgendwann werden sie auch im bestimmten Bereich der unternehmensbezogenen Dienstleistungen mehr verdienen als die Männer. Nach unseren Forschungen gibt es immer noch das Willi-Lohmann-Syndrom bei den Männern. Das heißt, hat man Erfahrung der Degradierung im Arbeitsprozess, wird das Fassade aufrechterhalten, solange es geht, bis man völlig aus dem Spiel sich verabschieden muss. Frauen kommen viel besser damit zurecht. Mit dem Auf und Ab von Anerkennungsverhältnissen, mit der Kombination von Einkommenschancen und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, es gibt eine geschlechtsspezifische Vulnerabilität, die zunimmt. Die Männer sind wirklich in schwierigen Lagen. Das wird im Augenblick jetzt gerade noch mal diskutiert an der Situation der Jungen im Bildungssystem. Aber es geht viel weiter.
Es geht über diese Frage hinein, was macht eigentlich, wie steht ein Mann da, der gegenüber seinem Vorgesetzten sagt, ich will diese Position nicht erreichen, weil mir die Familie wichtig ist. Ein Augenblick, dann kann man sagen, oh, ich bin einer dieser neuen Männer. Aber ob sich das so durchhalten lässt, ist jedenfalls nach unseren Forschungen nicht ganz sicher. Verstehen Sie, die Logik ist da, die ist auch unumkehrbar. Da ist auch nichts dran zu machen. Es ist wie mit der Transformation des Wohlfahrtsstaates, es ist wie mit der Veränderung der funktionalen Arbeitsteilung, es ist wie mit der Logik der Migration. Das sind Tendenzen, die existieren, die produzieren aber immer eine andere Seite. Das ist zahlenmäßig nicht viel, aber es ist ein Radikalisierungspotenzial da drin. An irgendwas müssen sich die Leute hochziehen. Das ist nun mal so. An irgendwas muss man sich hochziehen können. Und das ist das Problem, mit dem wir zu tun haben. Wenn Sie mir noch 3 Minuten geben, sage ich Ihnen noch eine kleine theoretische Folgerung. Was bleibt eigentlich dieser irregulären Klasse, die notwendigerweise produziert wird, die nicht in eine konventionelle Kollektivitätsdefinition hineingebracht werden kann aus der Industriegesellschaft? Das klappt nicht. Was bleibt denen eigentlich übrig, um sich an irgendwas hochziehen zu können? Es bleibt ihnen eigentlich nur eines übrig, Probleme zu machen. Die einzige Chance, sozusagen sich ins Spiel zu bringen, ist über Probleme. Und diese Probleme müssen eine gewisse Monstrosität haben. Sonst geht es nicht. Das heißt, es gibt eine Logik, wie sagt man jetzt, des Infamen. Und zwar notwendigerweise eine Logik des Infamen im Dienste der Aufrechterhaltung einer sozialen Anerkennungsposition, so verrückt es ist. Für diese irreguläre Klasse, die auch immer mehr in die Position gedrängt werden, dass über sie Zahlen verbreitet werden, dass man sie anfängt zu zählen, immer mit dem Ergebnis, sie sind überzählig. Es gibt zu viel von denen, zu viel Bildungsverlierer. Wir müssen weniger Bildungsverlierer haben. Zu viele Männer, die irgendwie nicht zurechtkommen, wir müssen weniger von denen haben. Das ist immer diese Logik der Überzähligkeit. Und das Dritte, die Infamie, Überzähligkeit, das Dritte ist Entbehrlichkeit. Wir brauchen sie eigentlich gar nicht, denn sie machen uns nur Probleme. Wir brauchen sie sonst für nichts, außer als Problemanzeiger. Für sonst sind sie nichts in der Lage. Lassen Sie mich schließen mit Jacques Rancière, einem der mit Alain Badiou, der Althusser-Schüler, die im Augenblick so die Szene in einem gewissen Bereich zumindest aufmischen. Jacques Rancière hat, wie ich finde, eine sehr wichtige neo-aristotelische Formel für das Problem der Politik genannt. Nämlich, inwieweit sind eigentlich Gesellschaften unseres Typs dazu in der Lage, den Anteil der Anteillosen zu denken? Zu denken, dass diejenigen einen Anteil an unseren allgemeinen Angelegenheiten haben, die eigentlich nach den Kriterien, die intuitiv die Gerechtigkeit von Teilhabe bestimmen, dass die diese Kriterien offensichtlich verwirkt haben. Welchen Anteil haben die Anteillosen in unserer Gesellschaft? Das ist das Thema der sozialen Exklusion und das ist vielleicht das Hauptthema der Politik für die nächsten 40, 50 Jahre in Gesellschaften unseren Typs. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, herzlichen Dank, Herr Bude. Bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, möchte ich noch hinweisen darauf, dass die Kommilitonen der Universität und der ETH Zürich sich auch noch selbst organisiert im Anschluss an die jetzt folgende Diskussion hier treffen werden, um weiter darüber zu sprechen, welchen Anteil sie an diesen Dingen hier haben. Gut, jetzt öffne ich die Diskussion. Wie immer, Fragen dürfen gestellt werden, Kommentare, Nachfragen, wie auch immer. Bitte.
Ja, vielleicht ganz kurz zu dieser letzten Bemerkung oder vorletzten Bemerkung, dass wir die Überflüssigen, also ich übernehme jetzt einfach diese Begriffe, die Sie gebraucht haben, dass wir diese Überflüssigen nicht gebrauchen, dass sie eigentlich nur Probleme bereiten. Jetzt kann man ja gerade in der Schweiz beobachten, dass die Überflüssigen unbedingt gebraucht werden aus einer bestimmten politischen Richtung, denn man kann sie wunderbar instrumentalisieren, um dann noch radikalisiertere oder strengere Gesetze durchzubringen. Also das heißt, diese Gesetze, die wenden sich ja dann nicht gegen die Überflüssigen, sondern dann auch gegen viel breitere Bevölkerungsschichten. Also das Instrumentelle, das wird natürlich eingesetzt.
Sie haben mit dem Neoliberalismus angefangen. Ich wollte nochmals nachfragen, welchen Platz der nun in Ihrer Diagnose hat, wo sein Beitrag liegt. Und dann das Zweite, die Diagnose war eben so überzeugend wie niederschmetternd. Wenn Sie jetzt gefragt würden von Politikern, was Sie für bildungspolitische Initiativen starten würden, wie würden die aussehen?
Also Sie haben absolut recht, das Thema der Politik ist immer das der Herrschaft. Und natürlich gibt es, das ist sozusagen, Macht und Herrschaft ist das Thema der Politik. Ob man das nun gleich verteilt, wie man das, also das ist das große Thema von Politik. Und natürlich haben, wenn das das eigentliche politische Problem ist, dann haben Sie im Sinne der Artikulation von Dynamiken von Macht und Herrschaft auch eine gewisse Bedeutung im Sinne der Anspruchnahme für bestimmte politische Offensiven. Ich bin absolut Ihrer Ansicht. Interessant ist, Sie sind wirklich nur der angesprochene Resonanzraum. Selber zeigen auch wieder unsere Analysen, interessiert die das fast alles gar nicht. Also wir haben eine große Analyse über Neonazis in Ostdeutschland gemacht und haben festgestellt, dass die sozusagen die bestimmende Klasse unter den Neonazis in Ostdeutschland Leute sind, die im Grunde durch bestimmte Psychodynamiken sich in einer Aufstiegsstornierung befinden. Die haben also relativ gute Bildungsvoraussetzungen, sind relativ dynamisch und die sozusagen rufen ganz in ihrem Sinne dieses Potenzial einfach nur auf, im Sinne, in dem sie sich sozusagen zu Wohlfahrtsstaatschauvinisten erklären. Neonazi-Strategie, nur um das als Beispiel zu nehmen. Das ist jetzt eine relativ dramatische Strategie. Da gibt es auch andere Strategien, die haben absolut recht, die spielen dann im Sinne nicht, vollkommen richtig, nicht im Sinne des Austestens von Vorstellungen sozialer Kohäsion oder von sozialem Zusammenhalt oder wie man das nennen will, eine Rolle, sondern im Sinne einer Logik für Herrschaft. Absolut richtig. Was kann ich positiv sagen? Also, mein erster Punkt ist, man solle aufpassen mit der PISA-Logik. Das ist meine erste Feststellung, weil die PISA-Logik eben letztlich auf einer Defizithypothese beruht. Alle Forschungen von PISA zeigen, dass irgendwelche Gruppen irgendwas noch nicht können oder nicht in genügendem Maße können. Und wir hatten mal eine Zeit, wo ich irgendwie aufgewachsen bin, wo ich irgendwie dachte, man hatte so eine Grundidee mal gefasst, es gibt eine Defizit- und eine Differenzlogik. PISA hat unter der Hand die Differenzlogik abgeschafft und sie in eine Defizitlogik verwandelt. Das halte ich für problematisch, auch für die gesellschaftlichen Wirkungen. Man nennt das heute die Meta-Evaluation von PISA. Das ist sozusagen der Fachbegriff, den man dafür jetzt hat. Also ich bin für eine strikte Meta-Evaluation der Wirkungen von PISA für die Veränderung von Akzeptanzmilieus in unserer Gesellschaft. Praktisch glaube ich, es sind zwei Dinge sehr, sehr wichtig. Das ist jetzt fast technisch, Entschuldigung. Der technische Punkt ist einerseits das Tandemprinzip der Finnen, nämlich dass in jeder Klasse, insbesondere was in den Grundschulen, in den grundständigen Schulen, in jeder Klasse es eine Person geben muss, die für den Unterricht zuständig ist und eine Person, die nichts anderes macht, als für die Eltern zuständig zu sein. Das heißt, die frühzeitige Involvierung der Eltern in die Bildungsbiografie ihrer Kinder ist nach allen Forschungen das A und O, um irgendetwas in dem Bereich von Bildungsverlierern zu bewirken. Und das Zweite, was mir wichtig ist, ist die Bereitstellung von ernsthaften Bewährungsräumen für Bildungsverlierer, für potenzielle Bildungsverlierer. Also die Logik der Bewährung zu verstärken und nicht nur die Logik der Qualifizierung nach den innerschulischen Standards. Bewährung auch in dem Sinne, also ich mache es immer an einem etwas gutsherrlichen Beispiel deutlich. Ich habe das, solche Probleme mal besprochen mit einem so dieser Weltmarktführer, mittelständischen Weltmarktführer in Ostwestfalen, das ist ein Teil in Deutschland. Der macht so Kehrmaschinen. Wissen Sie, wenn man so sauber machen will, rumfahren kann, und kennen Sie ja von den Flughäfen und sowas. Absoluter Weltmarktführer, es geht noch, der sagt, es geht noch 30 Jahre so weiter, globalisiert, alles prima für mich, geht alles. Die brauchen ja überall Kehrmaschinen. Aber, sozusagen Globalisierung produziert Dreck. Jedenfalls, wir wollen immer saubere Räume. Das ist die Wesen der Globalisierung, ist die Herstellung sauberer Räume. Also muss man immer irgendwie so. Und, also alles prima, nur die Manpower geht ihm aus, er hat keine Facharbeiter mehr. Ich kann machen, was ich will, ich brauche die Leute. Und dann haben wir hin und her überlegt, ich gebe zu, das ist nur als Beispiel, was Bewährungslogik heißt. Er ist dann in seinen Kontext, ist so mittelständischer Unternehmer, also bei ihm 8000 Beschäftigte, also nicht so klein, ist dann in die Hauptschulen gegangen, hat die Lehrerinnen und Lehrer gefragt, wer wird den Hauptschulabschluss nicht schaffen? Nicht. Die interessieren mich, die den nicht schaffen. Und denen sagt der Angebot, ihr kommt ein Jahr lang, freitags um 2, bleibt bis 6 in der Lehrwerkstatt und kommt samstags um 10 und bleibt bis 2 in der Lehrwerkstatt. Und wenn ihr das ein Jahr lang schafft, egal was ihr für Ergebnisse zustande bringt, das müsst ihr schaffen, ein Jahr lang, kriegt dann Ausbildungsplatz garantiert. Wenn ihr das schafft, 80% kriegt er hin. Die sozusagen qualifiziert, dann in Training on the Job auch so weit gebracht werden können, dass er sie für den Betrieb brauchen kann. Das meine ich mit der Herstellung von Bewährungsräumen. Das ist natürlich implizit so eine Art Ivan Illich-artiges Argument einer beherzten Entschulung der Schule an bestimmten Stellen. Das widerspricht genau der Logik von PISA. Genau das widerspricht dieser Logik. Deshalb können Sie sich vorstellen, bin ich in der PISA-Fraktion eher jemand, der, sagen wir mal, eher von Politikern geholt wird, damit die auch mal jemand anderes hören. Die mögen mich da alle nicht so gern. Aber ich habe halt mit den Leuten geredet. Achso, darf ich noch eben was zum Neoliberalismus sagen? Der Neoliberalismus ist vorbei. Und Sie haben gemerkt, an den vier Elementen, die ich gesagt habe, das spielt halt überhaupt keine Rolle bei. Es sind eher endogene Logiken, die mit dem Neoliberalismus nichts zu tun haben. Es ist zu einfach, wenn man es darauf reduziert. Ich glaube, es ist auch deshalb vorbei, um es Ihnen nur ganz deutlich zu sagen, weil im Grunde nach Lehman Brothers niemand mehr an den Markt glaubt, vernünftigerweise. Aber das ist die Situation, die wir haben. Es glaubt aber auch niemand mehr an den Staat. Das heißt, wir haben eine ideologische Pattsituation der Gleichursprünglichkeit von Staats, eines Bewusstseins eines von Staat, der Möglichkeit von Staatsversagen wie von Marktversagen. Und das ist eigentlich intellektuell eine ausgesprochen günstige Situation. Nein, weil man jetzt als Intellektueller gefordert ist, belastbare Ideen zu entwickeln und nicht nur in dem Spiel Markt gegen Staat sich aufzuhalten, was ich immer schon für ein, ehrlich gesagt, sehr langweiliges Spiel gehalten hat.
Ich wollte einen Punkt etwas zuspitzen, und zwar im Blick auf die Gruppe der alten Menschen. Mhm. Dort erkennt man besonders gut etwas, was bei Ihnen tendenziell auch schon angesprochen wurde, nämlich, dass wir eine Menschengruppe haben, die wir eigentlich nur negativ bestimmen. Das heißt, durch den Abbau von Funktionen, von geistiger Fähigkeit, körperlichen Fähigkeiten. Und jetzt vor der Schwierigkeit stehen, wie können wir diese dadurch, durch Negation, überflüssig erscheinende Gruppe positiv darstellen. Das heißt, was Sie jetzt gesagt haben über die Bewährungsräume, ist ein Versuch, die Negativbilanz ins Positive umzudrehen. Aber wie zum Beispiel kann man sich das nun gerade bei alten Menschen vorstellen, deren Zahl ja proportional enorm zunimmt?
Soll ich das schon gleich? Also man muss ehrlicherweise sagen, es geht nicht um die Alten bei diesem Problem, sondern um die Hochbetagten. Das heißt, es geht um ein bestimmter Teil des Alters. Denn für das sogenannte junge Alter, das man etwa bis 75 mittlerweile definiert, hat eine Trendwende in unseren Gesellschaften stattgefunden. Also alles das, was man heute unter der Überschrift der Plastizität des Alters diskutiert, und das ist der Mainstream im Augenblick, sagt, was ich auch wieder zum Teil Soziologen sind so furchtbar, auch nicht wiederum so ganz unproblematisch finde, dass die Kompetenzchancen, also im Alter sehr viel höher sind als bei jungen Menschen. Das ist ein schönes Argument von Paul Baltes, einer der wesentlichen Altersforscher in Deutschland, der mittlerweile gestorben ist. Er hat immer gesagt, Sie können einem Sechsjährigen, da können Sie noch so viel trainieren, der wird nie die 100 Meter und über einem bestimmten Zeit laufen können. Das geht gar nicht. Ist ja physiologisch nicht so in der Lage. Aber einem 70-Jährigen können Sie mit Training wahnsinnig viel erreichen. Das heißt, der kann immer schneller laufen, je mehr Sie mit dem trainieren. Bei dem 6-Jährigen nicht. Das heißt, dieses Gedankenexperiment zeigt die ungeheure Plastizität des Alters. Was wiederum die negative Seite hat, dass untergründig sich das Bild einer alterslosen Gesellschaft bei uns eingestellt hat, so unter diesem Modell, man ist so alt, wie man sich fühlt. Das halte ich für völligen Quatsch. Weil sozusagen die Logik von Erfahrung damit auch wieder dementiert wird, was ich wiederum für problematisch halte, altersbezogene Erfahrung. Aber was ich richtig finde bei Ihnen für die Gruppe der Hochbetagten, das ist die Gruppe, ich überziehe zwischen 75 und 85. Da ist die Frage, wie geht da eigentlich Bewährungslogik? Von wem geht die eigentlich aus? In welcher Konstellation ist das eigentlich hinzukriegen? Bewährung zwischen 75 und 85. Was kann das heißen? Wer ist in der Lage, das sensibel mit den 75 bis 85-Jährigen zu machen? Meine Antwort ist, es sind die 65 bis 75-Jährigen. Das heißt, wir laufen auf eine Konstellation in allen unseren Gesellschaften, Gegenwartsgesellschaften zu, dass es eine offene Anteilnahme unter Bewährungshinsichten der 65- bis 75-Jährigen für die 75- bis 85-Jährigen geben wird. Anders, glaube ich, ist das Problem nicht zu bewältigen.
Kann ich hier gleich anschließen? Also Sie skizzieren ein Problem der Hochbetagten und ein Problem der jungen Männer. Oder?
Na, bei den Hochbetagten sehe ich gar nicht so viel Probleme, aber bei den jungen Männern schon. Männer.
Ja. Die jungen Männer als die Bildung gar nicht als Erfolgsleiter sich ausdenken, die jungen Männer, die herausfallen, die jungen Männer, die sich mit Größenfantasien etwas fantasieren, was nicht mehr abgeholt werden kann, wie zum Beispiel in den 70er und 80er Jahren, es geht jetzt nicht mehr. Und jetzt wird da ein Problem skizziert, das Problem der jungen Männer.
Wohlgemerkt, es handelt sich um, ich rede über 2% eines Jahrgangs, über nicht mehr. Ne?
Aha, also wenige. Mehr wenige, ist aber doch die dann eben überflüssig sind.
Ja.
Mir ist nicht ganz klar, weshalb die Soziologie das überhaupt als Problem sieht, weil es ja auf der Hand liegt, dass es ein Identitätsproblem ist. Und wenn junge Männer, das weiß man auch aus der Ethnologie, immer dann, wenn sie den Bildungserfolg nicht haben, sich auf die Männlichkeit zurückbesinnen, das sieht man in den lateinamerikanischen Ländern, wo ja nur die Frauen arbeiten und die Männer fast nicht. Traditionell. Dass hier auch wieder auf Machoismus rekurriert wird, ist auch logisch. Und dass dann solche Arbeitsplätze wie eben bei den Hochbetagten, die ganz klar zunehmen werden, mit den Babyboomern noch mehr, hier Arbeitsplätze da sind für die Überflüssigen, nicht Hochgebildeten. Also ich sehe das Problem nicht, außer im Kopf, wo man halt den Machoismus anders sich definieren muss. Und hier ist natürlich die Bildung gefragt, wie man die jungen Männer hier quasi ummodelt. dass man das Weibliche, das sogenannte Weibliche für die jungen Männer attraktiv macht. Und das könnte man mit der Körperlichkeit, dass junge Männer als Bodybuilder auftreten, dass sie, sie können sich selber vorstellen, was gemeint ist. Also hier haben wir ja auch im Publikum, obwohl es Sozialwissenschaften betrifft, mehr junge Männer, sogar junge Männer mit Bärten. Hier kommt auch ein neues Männeridol zum Tragen. Also ich sehe das Problem der Soziologie nicht.
Also ich stimme Ihnen zu. Also es ist nur, ich meine, irgendjemand muss sich mit denen auch beschäftigen. Also aber es gibt eine interessante, wo ich glaube, vielleicht könnten wir darüber ins Gespräch kommen. Was ich sehr interessant finde, ist die Veränderung der Attraktivität von Kochpositionen für Köche, für Männer, für junge Männer. Das war noch vor 15 Jahren sehr weibschwul, ne? Heute sagen die, nee, das ist interessanter. Warum? Weil es plötzlich eine spektakuläre Logik darin gibt, über diese jungen, erfolgreichen Köche. Sie kennen den Engländer, den Briten kennen sie alle und bei uns auch. Also das heißt, sie können jetzt plötzlich mit einer vorher weiblich konnotierten Tätigkeit, können die plötzlich Männlichkeitsideen entwickeln, die über diese Idee des Spektakulären, dass Köche jetzt auch was reißen können. Und das ist, finde ich, eine außerordentlich interessante, und solche Entwicklungen sind, finde ich, für das Thema außerordentlich interessant. Das heißt, es gibt eine implizite, wenn Sie so wollen, Verweiblichung der Männlichkeitsrolle über die Attraktivität des Kochs, gerade bei diesen Jugendlichen, die ich im Blick habe. Das ist richtig, aber sozusagen es hat jetzt sozusagen der Bocuse, manche kennen den vielleicht gar nicht mehr, der Bocuse-Effekt, mit dem ich noch aufgewachsen bin, der hat durchgeschlagen jetzt. Das ist das Interessante. Sie haben, das war aber sozusagen, das ist jetzt etwas, was attraktiv, gesellschaftlich attraktiv ist. Und das ist, glaube ich, ein Switch, der etwas bewirken kann.
Ich möchte auch nochmal auf das Geschlechterverhältnis zurückkommen. Und zwar, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind die Überflüssigen überwiegend Männer. Gleichzeitig haben Sie im zweiten Fallbeispiel auch gezeigt, dass Frauen davon auch betroffen sein können, Alleinerziehende zum Beispiel. Und ich habe auch, also ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe, dass man die Überflüssigen nicht mit Armut gleichsetzen kann.
Richtig.
Da möchte ich aber nochmal nachfragen, da ja doch Frauen überdurchschnittlich von Hartz IV betroffen sind, wie das dann mit ihrer Argumentation zusammenhängt. Und der andere Punkt, ob dann die weiblichen Überflüssigen auch diejenigen sind, die als einziges Ausdrucksmittel das Probleme machen haben der Gesellschaft, oder ob es dann da doch auch geschlechtsspezifische Formen gibt.
Absolut. Also ganz, ganz wichtiger Punkt, ich mache einen systematischen Unterschied zwischen Armut und Exklusion, der ist systematisch. Es ist keine Frage, also deshalb sozusagen, das ist politisch eine eminente, diese begriffliche Unterscheidung hat eine eminente politische Bedeutung, weil nämlich daraus folgt, dass die Erhöhung von Hartz-IV-Sätzen, also alle Grundeinkommenslogiken in ihrem materiellen Bestand zu verändern, das Problem nicht aus der Welt schafft, nach meinen Analysen. Das kann sogar sein, dass es so gut wie gar nichts bewirkt. Das heißt, man muss soziologisch ernsthaft über die Frage von Armut nachdenken, jenseits des relativen Armutsbegriffs, den wir immer definieren. Der relative Armutsbegriff sagt, es gibt immer Arme. Es geht gar nicht anders. Wenn Sie nämlich sagen, arm ist derjenige, der 60% des Durchschnitts, unterhalb der 60% des durchschnittlichen Einkommens sich befindet, dann wird es in jeder Gesellschaft Arme geben. Es gibt dann keine Gesellschaft, die keine Armen hat, nach dieser Definition. Das geht gar nicht. Das ist eine wichtige Einsicht, dass man sich überlegen muss, dass diese Gruppe nicht zu groß wird, im Sinne der sozialen Symmetrie einer Gesellschaft, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber für die Fragen, die ich im Auge habe, muss man sich einen soziologischeren Begriff bilden. Und das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, die soziologisch beste Definition von Armut als soziales Verhältnis und nicht als einen materiellen Bestand stammt von Georg Simmel. Und der hat so schön gesagt, arm ist derjenige, der auf Unterstützung angewiesen ist. Das definiert den Armen.
Also das heißt, so komisch sich das anhört, indem gesellschaftlich immer mehr Unterstützungslogiken eingebaut werden für Leute, Aufstockungslogiken und so weiter, werden sie im Sinne des sozialen Verhältnisses zu Armen erklärt. Was wiederum für die Selbstwirksamkeits- und Selbstbewusstseinsfragen nicht unwichtige Konsequenzen hat. Das heißt, man muss in der Tat, das war auch einer der Gründe dieser verfemten Aktivierungspolitik, es war die Idee, die Leute so weit wie möglich in den Zustand von selbstgeneriertem Einkommen zu bringen, das, und das ist das Grundproblem, das dann zum Lebenserhalt möglich ist. Also ich fand es eine für mich bestürzende Einsicht, als ausgehend, jetzt kommt vielleicht ein bisschen Neoliberales, ausgehend von den USA, durch die Walmart-Entlohnungsstrategie plötzlich klar wurde, es gibt eine Gruppe in unseren Gesellschaften, die voll arbeiten, zum Teil sogar über 40, 50 Stunden, also und damit nicht für eine Familie über die Runden kommen. Das ist ein wirklicher Einschnitt. Und das ist ein großes Problem für Gesellschaften unseres Typs. Ich bin ökonomisch gegen Mindestlohnlogiken, aber soziologisch gesehen bin ich dafür.
Ich versuche nochmal zu rekapitulieren aus Ihren vier Beispielen, was das Gemeinsame eigentlich ist, dieser Beispiele, die Sie hier auch, die sehr eigentlich für
sich. Ich glaube, es waren nur drei Beispiele,
oder? Drei, stimmt, ja. Die drei, die eigentlich so für sich genommen sehr auch instruktiv waren. Ich möchte jetzt eben nochmal genau wissen, für was waren Sie eigentlich instruktiv? Ich sehe so eine Seite, dass Sie sagen, die Sehnsucht nach sozialer Größe spielt in allen dreien ein wichtiges Moment, und die andere Seite wäre die Vulnerabilität, die je nach Lage auch unterschiedlich intensiv sein kann. Jetzt eben meine Frage, spielt hier nicht tatsächlich der Neoliberalismus, den Sie am Anfang so mal ganz kurz gestreift hatten und dann eigentlich auch auf die Frage nicht weiter eingegangen sind, doch eine möglicherweise intensivere oder wichtigere Rolle, als Sie das vielleicht jetzt mal zunächst sagten, indem nämlich diese Vulnerabilität eben vielleicht eben nicht nur Underdogs trifft und nicht nur Leute, die vielleicht eben halt alleinerziehend sind, sondern eben das Zeichen, die Prekarisierung auch der Arbeitswelt durchaus eben auch in breitere Schichten eigentlich auch eindringt. Also von daher das Problem vielleicht besteht, dass diese Defizitanalyse, die Sie auch im Zusammenhang mit PISA gemacht haben, eigentlich ein Merkmal wird, dass sich nicht einfach nur noch auf eine spezifische kleine Gruppe oder auf 2% reduzieren lässt und dass genau, sagen wir mal, die wirtschaftliche Entwicklung eher dazu führt oder die gesellschaftliche Entwicklung, dass sich eigentlich diese hier von Ihnen eher als spezifische Fälle dargestellten Momente eher auch einen Verbreitungseffekt haben. Also das wäre meine Frage.
Ein ganz wichtiger Punkt, Ich will es mal von der empirischen Forschung her begründen. Ich kann doch was zum Neoliberalismus noch was sagen. Sie haben schon recht. Ich habe mit einem Kollegen quantitative Forschung gemacht, die ein sehr interessantes Ergebnis gezeitigt haben. Wir haben Gruppen mit einer gleichen Prekaritätsbetroffenheit, was Schuldenlast betrifft, was die Art des Beschäftigungsverhältnisses betrifft. Und wir können in dieser Gruppe immer zwei Gruppen unterscheiden. Nämlich diejenigen, die das Gefühl haben, dass es ihnen schlecht geht, aber dass sie gleichwohl einen Platz in der Gesellschaft haben. Und es gibt immer eine Gruppe in dieser objektiv prekarisiert, nach bestimmten Kriterien, die sich unsicher sind, ob sie noch einen Platz in der Gesellschaft haben. Und diese zweite Gruppe ist auf eine signifikante Weise, neigt die eher zu Selbstverwahrlosung als die erste Gruppe. Ja? Also wenn Sie wenig haben und trotzdem das Gefühl haben, es gibt eine Referenzgruppe, die Sie sich zuordnen können, die irgendeinen Platz in dem Gesellschaftskosmos hat, dann sind sie in der Lage, ihr Leben in einer gewissen Autonomie zu gestalten. Wenn sie das Gefühl haben, weiß gar nicht, überhaupt noch dazugehöre, dann kriegen sie eine Art von, und sie haben schon zu Recht den Begriff Vulnerabilität, der andere Begriff ist Resilienz, das ist ein Paradigma, was mir wichtig ist, Vulnerabilität und Resilienz, also Stärke, Autonomiestärke und Verwundbarkeit. Und man kann sagen, diejenigen, die einen Platz für sich sehen auf der Ebene der Repräsentanz von Gesellschaft, sind offenbar resilienter als bei gleicher Betroffenheit als diejenigen, die das nicht mehr sehen. Das ist jetzt eine ganz wichtige Gegenposition zum Neoliberalismus. Denn der Satz, der da drin steht, heißt: There is such thing like society. And it has consequences for the people. Verstehen Sie, das ist sozusagen das wesentliche Erkenntnis. Die Gesellschaft und die Idee der Repräsentanz, ob ich für mich selber einen Platz in der Gesellschaft sehe, ist unmittelbar handlungswirksam für die Leute. Es ist nicht nur eine Idee von Soziologen, die immer über Gesellschaft reden wollen oder wie Maggie Thatcher das gedacht hat, es ist ein Privilegienbegriff, das war ja ihre Idee. Society ist ein Privilegienbegriff. Deshalb wollte ich sagen, there is no such thing like society, weil wir wollen die Entprivilegierung von Gesellschaft in Gang setzen. Das war ja die Grundintention. Nein, es ist nicht nur ein Privilegienbegriff, der soziologisch aufrechterhalten wird, sondern es ist ein Orientierungsbegriff für die Leute, die unmittelbar handlungswirksam ist. Insofern haben Sie recht, bin ich doch einer, der das Ende des Neoliberalismus in der Weise sieht, there is such thing like society.
Vielen Dank. Meines Erachtens haben Sie die Frage des Vorredners nicht beantwortet. Und da meine in die gleiche Richtung geht, kriegen wir dann vielleicht doch noch eine Antwort. Der moralische Aspekt wurde von Ihnen überhaupt nicht berührt. Das war auch nicht Ihr Thema, leuchtet mir ein. Nur über die Gerechtigkeit kann natürlich die Moralfrage eine sehr große Dynamik bekommen. Und wenn ich auch an den alten Marx, den Sie, glaube ich, auch mal kurz erwähnt haben, denke, und an das Umschlagen von Quantität in Qualität denke, also an den technischen Fortschritt, die damit steigende Produktivität, die notwendigerweise die Zahl der Überflüssigen erhöht, dann stellt sich die Frage, die Sie auch als, wenn noch nicht als Ökonom oder Philosoph, aber als Soziologe irgendwo im Hinterkopf zumindest sich selbst stellen müssen, wie viel Überflüssige verträgt diese Gesellschaft? Also wird es da nicht ein Systemproblem?
Ich glaube, das wäre mir zu schnell, weil wir gerade im Augenblick, jedenfalls in der Bundesrepublik, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, im Augenblick gerade vor einer enormen Veränderung der Beschäftigungssysteme stehen, weil nämlich demografisch gesehen alle möglichen Märkte ganz neue Nachfrage erzeugt haben. Also was man so schön sagt, die Facharbeitermärkte sind leergefegt. Das heißt, wir haben jetzt in der Bundesrepublik ja eine Art von Wirtschaftswunder zurzeit. Also wir haben einen überraschenden Anstieg des wirtschaftlichen Wachstums, was absolut beschäftigungsrelevant ist. Also wir haben eine Reduktion der Langzeitarbeitslosen in der Bundesrepublik um etwa 25%. Also es ist nicht nur irgendwie, sondern es ist wirklich beschäftigungsrelevant. Das heißt, wirtschaftliches Wachstum, Veränderung der Gesellschaft, da profitieren auch welche. Also die Erhöhung der Produktivität, da gibt es auch eine Produktivitätsbilanz, die absolut positiv ist. Gleichzeitig haben Sie recht, produziert diese Produktivitätsbilanz diese andere Gruppe, die in diesem Schritt nicht mitmachen kann. Und es ist für politisch gesehen eine außerordentlich wichtige Frage. Es gibt nur unterschiedliche Strategien. Also um Ihnen das nochmal zu sagen, es gibt sozusagen auch in der Soziologie gibt es viele Kolleginnen und Kollegen, die das, was ich Ihnen sage, für alteuropäischen Quatsch halten. Weil sie nämlich untergründig bei mir eine Rolle spielt, dass es so etwas wie einen Kohärenzrahmen von Gesellschaft gibt, in dem Leute Platz haben oder nicht Platz haben. Meine systemtheoretisch und differenzierungstheoretisch orientierten Kolleginnen und Kollegen würden immer sagen, Gesellschaften brauchen keinen Platz, sie haben keine innere Ordnung, es gibt kein gedachtes Ganzes, das ist alles Unsinn, das denkst du dir so. Die Leute haben überall Anschlusspunkte und der allerwichtigste Anschlusspunkt für die Leute ist der Konsum. Gesellschaften unserer Art werden durch Konsumanschlüsse zusammengehalten, sagen diese differenzierungstheoretischen Kollegen. Ich bin sozusagen in der Hinsicht Ihnen entgegenkommend jemand, der sagt, nein, es gibt die Orientierungsbedeutung von Gesellschaft im Sinne eines Kohärenzmodells, was handlungswirksam ist für die Leute. Und ich glaube, es gibt eine politische Aufgabe, diese offene Frage der Gesellschaft offen zu halten und sie nicht differenztheoretisch zu dekonstruieren. Sozusagen, das ist ein Streit, der ich dann mit den Kollegen, müsste man dann weiter sich drüber streiten.
Ja, Sie haben sehr gut gezeigt, dass es viele Leute gibt, für die jetzt die, so das sozialdemokratische Modell des Aufstiegs und der Integration in den Arbeitsmarkt keine Perspektiven mehr bietet. Mir ist aber aufgefallen bei Ihrem Buch und jetzt auch im Vortrag, dass Sie sehr wenig Worte darüber machen, wie, was so die wirtschaftlichen Hintergründe sind für solche Tendenzen. Sie haben vorhin eben gesagt, eben, dass es dass die Beschäftigung, dass die Anfrage sich ändert auf dem Arbeitsmarkt, aber grundsätzlich die Frage nach Arbeitsstellen oder auch nach dem Stand der Marktwirtschaft heute haben Sie, ich denke, wenn vielleicht ist es falsch zu sagen, Sie haben sie nicht gestellt, aber sie hat im Buch nicht so viel Platz. Also auch die und ich denke, das können Sie auch sagen, das ist nicht mein Geschäft, ich bin Soziologe, ich möchte einfach die gesellschaftlichen Realitäten aufzeigen. Aber eben wenn nach den politischen Implikationen oder Konsequenzen gefragt wird, wie das vorhin passiert ist, dann wird es eben spannend. Und Sie haben jetzt die Lösung, oder nicht Lösung, aber so die Initiative angeboten, Intensivierung der Disziplin, also noch mehr Integration in den Arbeitsmarkt, noch mehr Effort auf Seiten der Leute, die überflüssig sind. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, wenn ich das Buch lese, wo einfach steht, wir haben einfach jetzt diese Überflüssigen, wir müssen irgendwie gucken, wie wir mit diesem Problem fertig werden, ohne eine irgendwie wirtschaftstheoretische Analyse von diesem Problem. Dann habe ich als Leser so unmittelbar den Reflex, dass ich denke, oh, da wird es gefährlich irgendwie, jetzt brauchen wir Gesetze, brauchen wir mehr Repression und so weiter. Das wäre eine andere Möglichkeit. Aber es ist einfach, was ich vor allem sagen möchte, ist, dass wenn wir beim Nachdenken über gesellschaftliche Verhältnisse, oder über Unterschicht und wie sie sich verhält, auch ein bisschen den Gedanken anstellen, dass es wirklich halt nicht genügend Jobs da sind für diese Leute, dass das ist Kapital im Moment, und das ist ein Fakt, nicht in der Lage ist, genügend Arbeitsstellen zu schaffen und deshalb irgendwie der Konkurrenzdruck auf dem Arbeitsmarkt enorm steigt und eben auch die Verrohung und Leute, die rausfallen aus dem System und so sehr sie sich anstrengen, also dass die werden rausfallen, da können sie eben, wie Sie gesagt haben, die können die Eltern noch so sehr in die Bildungsbiografie der Kinder eingreifen, die mehr Jobs schaffen sie damit nicht, oder? Und deshalb wollte ich einfach sagen, wenn wir das mitdenken, dann hat das ganz andere politische Implikationen als die, die gesagt haben. Und ich denke auch, wenn wir ein bisschen mehr machen wollen als einfach soziologische Krisenverwaltung, dann müssen solche Überlegungen auch irgendwie, also so systematische oder wie man früher gesagt hat, gesellschaftskritische Überlegungen schon auch ein bisschen kleinen Platz einnehmen, denke ich.
Ja, jetzt ein Kommentar für einen Kommentar, also eine Antwort auf eine Frage. Wo bleibt die Gesellschaftskritik?
Sagen wir es mal so, es gibt zwei kritische Mythen, die habe ich unter der Hand fallen lassen. Der eine Mythos sagt, es gibt nur noch jobless growth in Gesellschaften, der kapitalistischen Gesellschaften, die wir kennen. Das stimmt meiner Ansicht nach empirisch nicht. Das kann man jetzt beobachten. Es gibt growth with jobs. Und das Zweite, was Soziologen gerne gesagt haben, der Arbeitsgesellschaft geht die Arbeit aus. Das stimmt auch nicht. Wir sind eher in einer Hyperarbeitsgesellschaft. Ich habe ein großes Projekt laufen, was Grenzgänger am Arbeitsmarkt untersucht, die mal Beschäftigung haben, mal nicht Beschäftigung haben. Und das Ergebnis ist, dass unglaublich viel gearbeitet wird. Gerade unten wird wahnsinnig viel gearbeitet. Also es ist nicht so, als ob die Arbeit ausginge. Wir arbeiten eigentlich immer mehr und die Beschäftigungsraten nehmen auch immer mehr zu. Trotzdem gibt es ein Problem, auf das ich mit den Überflüssigen aufmerksam mache. Wenn Sie eine politische Konsequenz von mir hören wollen, dann ist es die,
dass ich glaube, einer der Probleme, was habe ich noch gar nicht angesprochen, kommt daher, dass der Wohlfahrtsstaat der Wohlfahrtsmonopolist in unseren Gesellschaften ist. Also es gibt, ich vertrete ein Konzept von einem Wohlfahrtspluralismus, das heißt, es gibt unterschiedliche Wohlfahrtsanbieter, wir werden uns daran gewöhnen, dass es unterschiedliche Wohlfahrtsanbieter in unseren Gesellschaften gibt, die den Vorteil mitbringt, dass sie sich andere Gerechtigkeitsprinzipien leisten können. Um es mal drastisch zu sagen, die katholische Kirche kann sich ein anderes Gerechtigkeitsprinzip leisten als der Wohlfahrtsstaat. Und das ist gut so, weil sie nämlich sagen kann, ich muss nicht darauf gucken, was jemand geleistet hat, sondern wer jemand, Entschuldigung, wenn ich das so ein bisschen dramatisch sage, als Kind Gottes ist.
Sie haben dargelegt, dass es Bildungsgewinner gibt und Bildungsverlierer. Ich möchte jetzt mal sagen, Hausgemachte, das sind Bildungsgewinner und Bildungsverlierer ohne Migrationshintergrund. Mhm. Und dann gibt es Migrationsgewinner und Migrationsverlierer im selben Land. Mich würde nun interessieren, ob es Zahlen gibt, vielleicht aus Deutschland, die übertragbar sind auf die Schweiz, was die prozentualen Anteile der beiden Verlierergruppen betrifft, also hausgemachte Natives-Verlierer und Migrationsverlierer, gerade im Hinblick auf die Abstimmung am nächsten Wochenende hier in der Schweiz, wird sehr oft mit der Meinung hausiert, in der Vorstellung, es sei ein Argument, dass die Zahlen der beiden Verlierergruppen massiv differieren.
Nee, also das ist gut, dass Sie das sagen. Das stimmt nicht. Es war sozusagen das, was ich positiv an der Unterklassendebatte oder Unterschichtdebatte fand, dass wir damit wieder einen Begriff hatten, der jenseits von ethnischen Zuschreibungen steht. Also in der Unterklasse treffen sich die Bio-Deutschen und diejenigen mit Migrationshintergrund und arbeiten mit den gleichen Mustern des Verhaltens. Das ist das Interessante. Und wir haben natürlich, ich hatte Ihnen auf dieses Gesetz, das Gesetz dort, das ist fast ein Gesetz, je kleiner numerisch eine Migrationsgruppe ist, umso größer ist der Bildungserfolg. Das hat mit kulturellen Herkünften wenig zu tun. Also bei uns ist immer die Diskussion in der Bundesrepublik mit den Vietnamesen, die sehr bildungserfolgreich sind. Das hat einfach damit zu tun, dass wenn Sie aus einem Land wenige sind und das Abenteuer der Migration auf sich nehmen, dann sind das gerade die sozusagen innovativen und unternehmerischen Typen, die in Migration sich bewegen. Und die sind sehr darauf bestrebt, ihre Initiative in der Generationenfolge über Bildung weiterzugeben. Und je größer die Gruppe ist, kommen auch noch ein paar andere mit, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, die diesen Drive nicht mehr unbedingt haben. Und das ist wiederum ein Problem, wenn die abgespalten werden, quasi von ihren Brüdern und Schwestern. Sozusagen auf dieses Problem wollte ich aufmerksam machen. Und die Brüder und Schwestern sagen, ich überziehe das jetzt etwas, so dass sozusagen den biodeutschen Regierungen sagen, so das müsst ihr jetzt lösen, das Problem. Da haben wir nichts mit zu tun. Das wird so ohne weiteres nicht gehen.
So, ich möchte ganz kurz auch noch zwei kleine Fragen loswerden. Das eine schließt direkt an meinen Vorredner an. Das ist eine empirische Frage. Es gab eine Untersuchung über die Sozialhilfeempfänger in den 90er Jahren, die sagt, es gibt eine hohe Fluktuation davon, es gibt keine Sozialhilfekarrieren. Die empirische Frage an Sie, diese Gruppe der Überflüssigen, herrscht da in dieser Gruppe auch eine hohe Fluktuation oder artet das aus zu einem richtigen biografischen Muster? Das ist die empirische Frage. Und die theoretische Frage ist, schließt an Ihre Unterscheidung einer Defizit- oder Mangellogik und einer Differenzlogik an. Beispiele sind natürlich noch keine Theorie. Jetzt könnte man doch für die Defizitlogik sagen, nur wenn man noch im Begriffen des Mangels, der von Unterschieden angezeigt wird, denkt, fühlt man sich auch noch zuständig. Und damit schenkt man denen, die keinen Anteil haben am Kooperationszusammenhang, noch potenziell Gehör. Müssen Sie nicht auf eine Defizitlogik setzen, damit Ihre Frage an die politische Theorie, wie der Anteil derer, die Kooperations, mäßig betrachtet keine Relevanz haben, trotzdem gehört wird.
Ja, das, ich verstehe das Argument. Ich fürchte, ich bin da zu sehr Aristoteliker. Ich glaube, dass es einen Gerechtigkeitsalgorithmus der Abmessung von Teilhabechancen, dass das politisch in die Irre führt. Das ist sozusagen, das ist immer das Problem des untergründigen, Entschuldigung, sozialdemokratischen Totalitarismus. Wenn du dich anstrengst, dann wollen wir dir auch die Türen öffnen. Das ist absolut richtig. Ich habe da gar nichts dagegen. Ich bin ein absoluter Leistungsfanatist. Also ich habe da überhaupt nichts gegen. Ich bin immer der Meinung, ich fordere immer Leistung überall. Ich verlange mir selber Leistung, man soll nicht so viel drüber reden und so. Aber ich weiß gleichzeitig, dass es Menschen gibt, die sich aus Gründen der Selbstachtung, der momentanen Schwäche, was auch immer, sich nicht in einen solchen Leistungsalgorithmus fügen können. Und ich glaube, um diesen Begriff von Magalit zu nehmen, eine anständige Gesellschaft kann es sich nicht leisten, Teilhabeberechtigung nur auf einem erweiterten Leistungsalgorithmus beruhen zu lassen.
Muss die Defizitlogik meritokratisch sein?
Bitte?
Muss die Defizitlogik meritokratisch sein? Das unterstellen Sie in Ihrer Antwort auf mich.
Ja, anders kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja,
man kann sagen, ein Mangel an Bewährungschancen. Das ist Ihr Punkt doch selber.
Aber das ist doch letztlich wieder meritokratisch. Das ist doch letztlich
nach,
ein
meritokratisches. Nach Maßstäben, die Betreffenden aber zum Teil selber setzen. Okay, gut.
Nein, aber wir sind an einem absolut wichtigen Punkt. Einen absolut wichtigen Punkt, weil die Frage ist, wie weit sind wir eigentlich in der Lage, Leuten ein Anrecht zuzuerkennen, dass sie, wo man denkt, haben die wirklich die genügenden Efforts geleistet, um sich dem Anrecht gerecht zu zeigen. Es gibt einen Begriff, vielleicht kann ich das nochmal sagen, aus der katholischen Soziallehre von Oswald von der Bräunung, den ich sehr, sehr interessant finde, den man ein bisschen ausdeklinieren sollte. Das ist der Begriff der gerechten Anstrengung. Das ist ein Begriff von Oswald von der Bräunung. Gerechte Anstrengung. Was heißt eigentlich gerechte Anstrengung in einer Welt, die von Differenzen beherrscht ist und die nicht auf Defizite abmessbar ist, die sozusagen monistisch für eine Gesellschaft festgelegt, nach einer monistischen Skala für eine Gesellschaft festgelegt werden können. Was heißt gerechte Anstrengung, Oswald von der Bräunung ist Jesuit, im Weinberg des Herrn?
Gute Fragen sind das Produkt guter Vorträge und guter Diskussionen. Deshalb bleibt mir nur zu danken den Fragestellern, natürlich dem Vortragenden. Bevor der verdiente Beifall einsetzt, möchte ich noch einen Hinweis auf den 8. Dezember geben, also in 14 Tagen. Da werden Kollegen und eine Kollegin aus der Universität Zürich, Klaus Jonas und Nadja Konzen, sprechen über Stereotype, Vorurteile und Diskriminierung, sozialpsychologische Erklärungsansätze und empirische Ergebnisse in 14 Tagen hier zur gleichen Uhrzeit. Ich bedanke mich, Herr Bude, ich bedanke mich bei Ihnen. Applaus